Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 132 vom 24. April 2026. Am Mikrofon, wie immer für euch, Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und aus der Redaktion Katrin Riedel. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe.
Der April macht, was er will. Wir machen das Gleiche wie immer. Und zwar haben wir die heißesten Themen aus der Metalwelt für euch. Ein Gesprächspartner, der diesmal ist
Marco Spiller von Rock in Rautheim.
Und natürlich das Album der Woche. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein, bevor das Störgeräusch der Woche wieder zu viel Raum hier einnimmt.
Mischt wie rein.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich nämlich die folgende Nachricht gelesen habe. Heavy Saurus, also ihr wisst schon, diese kostümierte Dino-Band für Kinder, müssen sich aktuell mit, Achtung, Satanismusvorwürfen auseinandersetzen.
Weil Dinosaurier Drachen sind und Drachen Dämonen und Dämonen vom Teufel kommen. Das ist doch naheliegend. Die also haben sogar einen Drachen in der Band.
Es sind ja Dinosaurier und Drachen.
Die haben eher meisten Angst.
Ganz genau. Also was zur Hölle. Leider ist das aber kein Scherz. Und zwar hat eine Dame namens Christa Jenal, die übrigens bereits in den 90ern gegen Cannibal Corpse gewettert hat und auch dafür gesorgt hat, dass ihr Album Butchered at Birth 91 auf dem Index gelandet ist, die hat jetzt zusammen mit ihrem Mann Peter offenbar als Reaktion auf einen Artikel über Heavy Saurus in der Saarbrücker Zeitung einen Leserbrief verfasst. Und zwar mit folgenden Worten: Der Rattenfänger von Hameln trägt heute ein Dinosaurierkostüm und spielt Heavy Metal statt Flöte. Und das für ein erklärtes Zielpublikum von 3 bis 12 Jahren. Was für ein perfektes Geschäftsmodell. Heavy Metal einüben für die Kleinen, Pommesgabel, Satanszeichen inklusive. Erst Heavy Saurus, dann Cannibal Corpse, Familienausflug zum Festival nach Wacken oder zum Konzert nach Saarbrücken. Wen wundert da noch die Gewaltentwicklung? Kinder- und Jugendschutz sind nicht mehr in. Zitat Ende.
Denn seitdem es Heavy Saurus gibt, ist die Jugendgewalt stark gestiegen. Wir haben es in den Statistiken schwarz auf weiß. Ist so,
ja,
oder? Etwa nicht.
Mir fällt da auch echt wenig dazu ein, außer wie kann man denn derart uninformiert und, also Entschuldigung, aber auch verbohrt sein, eine Band wie Heavy Saurus derart misszuverstehen. Das ist absoluter Schwachsinn. Sänger Mr. Heavy Saurus hat zum Glück auch total solide reagiert und die ja total tolle Agenda seiner Formation erklärt. Unter anderem stellt sich die Band ja in ihren wirklich auch sehr kindgerechten Liedtexten ja gegen Mobbing, gegen Rassismus, für Vielfalt. Und dann haben sie Frau Jenal noch auf ein Konzert eingeladen, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Und ganz ehrlich, also jeder, der schon mal auf einem Heavy Saurus-Konzert war, würde wohl nie im Leben auf den Gedanken kommen, dass hier die Satanisten von morgen herangezogen werden, oder?
Also, aber die Pommesgabel, das Satanszeichen, also schlechthin.
So ein Schwachsinn. Ich meine, du hattest ja auch, glaube ich, schon mal Kinder beim Konzert dabei. Wie satanisch ging es dazu?
Überhaupt nicht. Es war halt eine große Kinderparty. Ich meine, es sind Dinosaurier, die lustige Lieder über Kaugummi und Freundschaft singen. Oh weh! Kein Wunder, dass es zu Wüstenschlägereien, Drogenmissbrauch und Alkoholkonsum kam.
Ja, vorne im Kinderpit gab es vielleicht sogar eine Saftscholle. Wahnsinn, ne?
Ja, die waren völlig überzuckert danach. Überzuckert und aufgedreht. Und ich habe mich halt gefragt, kann das die echte Christa Jenal sein? Gibt es die noch? Lebt die noch? Oder hat nur jemand ihren Namen angenommen und schreibt in ihrem Namen weiter lustig Leserbriefe? Ich meine, das war in den frühen 2000ern und 90ern, wo die aktiv war und gegen Cannibal Corpse und Moonspell und Impaled Nazarene gewettert hat. Sicher, klar, Cannibal Corpse, gewalttätige Band.
Aber also gewalttätige aber, Band stimmt ja auch schon wieder nicht. Also
das stimmt, eine Band, die in ihren Lyrics Gewalttaten erzählt.
Ja, aber ja, auch nicht unbedingt propagiert, sondern halt auf einem anderen Niveau. Also
von da zu einer Kinder-Metal-Band zu kommen, die halt echt über Freundschaft und Kaugummi singt,
ist
so weird. Also. Und das irgendwie aber auch nach 20 Jahren Pause, denen sie nichts gemacht hat. Es würde mich nicht komplett wundern, wenn noch bevor dieser Podcast ausgestrahlt wird, irgendwie herauskommt, so, dass es nur El Hotzo war.
Ja, aber ganz ehrlich, also die hat sich halt mit so vielen schon angelegt, unter anderem ja auch mit Moonspell 1998 nämlich, und zwar das Lied Opium, ja, verherrlicht natürlich Drogenkonsum, ne, und propagiert den ungehemmten Gebrauch von Drogen. Fernando Ribeiro hat ihr dann auch, glaube ich, einen Brief geschrieben, einen offenen Brief, in dem man dann darauf hingewiesen hat, dass das Lied dem portugiesischen Dichter Fernando Pessoa gewidmet ist und auch jetzt keinen wirklich schockierenden Text enthält.
Naja. Aber wie krass, ich habe tatsächlich auch die Wikipedia-Seite gerade geöffnet, die Hevisaurus-Nummer ist auch schon drin. Zum Moonspell sehe ich hier gerade, das war mir gar nicht bewusst. In der Folge ihres Aufrufs damals wurden damals die Büros der Plattenfirma Century Media durchsucht. Was ja, waren das für krasse Zeiten? Wie auch in einem Schussfeld stand Heavy Metal
ja,
damals?
Aber also ich muss auch noch mal sagen, ich finde das ja, es ist auch noch mal ein ganz anderes Niveau, wenn ich jetzt, ich sag mal, Bands wie Impaled Nazarene oder Cannibal Corpse auf dem Kieker habe, ohne das jetzt auch gleichsetzen auch zu wollen, natürlich. Oder eine Kinder-Metal-Band. Also, Entschuldigung, aber hat sie jemals irgendwelche Texte von Hevisaurus gelesen? Kaugummi ist mega.
Offenkundig
also,
nicht. Sie hat
wie kommt
die
man
Pommesgabe gesehen
sowas?
Und sich gedacht, oh Gott, ein Satanismus-Symbol und Kinder werden damit infiziert vom Satans-Virus.
Ja, da hat Mr. Hevisaurus und ich glaube auch Gitarrist Riffy Raffi haben da sich auch nochmal dazu geäußert, dass die Pommesgabe ja ursprünglich auch von Ronnie James Dio kommend ein Schutzsymbol ist.
Richtig.
Aber das ist wie mit dem Pentagramm, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Schutzsymbol und ja, wurde dann einfach, hat sich einfach weiterentwickelt. Aber ja.
Wie krass, wie lustig, aber auch, wenn es keine ernsthaften Konsequenzen gibt, sondern man einfach über sie lachen kann gemeinsam.
Ja. Vielleicht auch über die folgende Person.
Ein weiteres Statement von einer in der Öffentlichkeit stehenden Frau, das für Kontroversen sorgt. An der Stelle werde ich aber nicht so sehr in die Verteidigungshaltung gehen, oder war ich gerade ja auch nicht. Es geht um Sharon Osbourne, die offenbar an einer Anti-Migrations-Demo in Großbritannien teilnehmen möchte. Erste Konsequenzen gab es auch schon. Es wurden Zusammenarbeiten mit einer Hilfsorganisation bereits seitens der Hilfsorganisationen aufgekündigt. Hintergrund ist der, im September 2025 fand die erste sogenannte Unite the Kingdom-Demonstration statt mit 100.000 Teilnehmern, die gegen Migration auf die Straße gegangen sind. Organisiert wurden diese Proteste vom rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson. Und ja, liebe Wutschnauber in den Facebook-Kommentarspalten, ich sage ganz bewusst rechtsextrem, er ist nicht konservativ, er ist nicht politisch rechts, weil das darf man ja wohl noch sein. Nee, nach allem, was ich weiß, ist der Typ rechtsextrem, islamfeindlich und in Großbritannien einer der bekanntesten rechtsextremen Akteure. Sein Buch ist bei Amazon rausgeflogen, seine Konten wurden bei Twitter, Instagram und Facebook gesperrt. Natürlich bei Instagram, bei Twitter wieder entsperrt, natürlich nachdem Elon Musk das Teil übernommen hat. Aber seitdem ist Twitter oder X ja auch nicht mehr zu gebrauchen. So oder so, dieser Typ veranstaltet jetzt eine weitere Demo und zu der hat sich Sharon Osbourne als Teilnehmerin bekannt. In einem Video warnt Robinson vor angeblicher Masseneinwanderung, Unterdrückung durch eine tyrannische Regierung, vor Vergewaltigern, die mit Booten ins Land kommen. Und unter diesem Clip hat halt echt Sharon Osbourne mit ihrem Account kommentiert, wir sehen uns bei der Demonstration. Das fand der rechtsextreme Veranstalter natürlich toll und freute sich. Die Königin des Rock hat auf meinen Instagram-Post geantwortet, nachdem sie Jahre mit angesehen hat, wie sich Großbritannien verändert, im Besonderen ihre Heimatstadt Birmingham, steht sie jetzt auf. Die erste Folge, die britische Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint, hat die Zusammenarbeit mit Sharon Osbourne aufgekündigt. Centrepoint unterstützt junge, obdachlose Menschen, indem sie ihnen Unterkünfte anbietet. Und Sharon war für ihre Kampagne als Promi-Markenbotschafterin unterstützend tätig. Jetzt lässt Centrepoint wissen, diese Sorte von Veranstaltung geht nicht mit unseren Werten einher. Wir sind stolz darauf, junge Menschen zu unterstützen, egal was ihr Hintergrund, ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihre Religion sein mag. Wenn wir wollen, dass junge Menschen in diesem Land Erfolg haben, müssen wir sicherstellen, dass es ihnen unsere Gesellschaft erlaubt, ohne Angst zu leben. Außerdem muss ihnen weiterhin der Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten gewährt sein, um Obdachlosigkeit hinter sich zu lassen. Und ich halte das für den sinnvolleren Umgang, mit sozial Schwachen umzugehen, als mit fragwürdigen, falschen oder absichtlich irreführenden Behauptungen einen Massenprotest gegen sie anzustacheln und das zu unterstützen. Ich frage mich auch echt, was Sharon Osbourne da geritten hat, zumal sie ja diese Organisation Centrepoint vorher auch unterstützt hat und damit jetzt zeigt, dass sie auch ein anderes Mindset haben kann oder zumindest eine differenzierte Sichtweise und dann aber auf so einen dämlichen Populisten reinzufallen und den öffentlich zu unterstützen, ist echt
Ja, also der Typ ist schon harter Tobak. Der hatte auch bereits einige Strafverfahren sich eingefangen, saß auch schon wegen diverser Vergehen im Gefängnis. Mal gucken, ob sie da jetzt wirklich hingeht. Aber allein diese Art von Unterstützung zu symbolisieren, finde ich schon auch schwierig.
Ja.
Auch ein bisschen paradox. Also ich meine, eine Demo gegen Migration zu unterstützen als jemand, der selbst jahrelang in einem anderen Land gelebt hat.
Aber sie kam halt nicht mit dem Boot.
Tja.
Sie kam im Flieger.
Ja.
Und ist weiß.
Ach,
dann
so
geht's. Wahrscheinlich.
Ja, das nur am Rande.
Ja, also ich fürchte, sie ist da einfach einem Populisten auf den Leim gegangen, statt eine tiefgehende Übereinstimmung mit seiner Lebensrealität und der Sache zu haben. Blöd ist es so oder so, so einen Typen, so eine Sache zu unterstützen. Fans werden verprellt oder schlimmer noch auf die Seite von solchen Leuten gezogen. Sharon hat natürlich auch schon sich für Trump ausgesprochen und findet seine Sichtweise toll, aber das ist nochmal ein anderes Level als dieser Kerl. Das ist krass. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt und weiterdreht. Es darf Ossis Ansehen nicht beschmutzen.
Richtig. Da sind wir auch schon wieder beim Thema. Eine Meldung von Phil Campbells Söhnen. Der Motorhead-Gitarrist ist ja bekanntlich Mitte März von uns gegangen. Seine Söhne Todd, Dane und Tyler haben nun erklärt, die gemeinsame Band Phil Campbell and the Bastard Sons weiter betreiben zu wollen. Allerdings unter einem anderen Namen und zwar laut Logo offenbar als Phil Campbells Bastard Sons.
Das ist süß.
Folgerichtig.
Das ist sehr, sehr liebenswert.
Ja, damit wollen sie ihren Vater ehren und sein Vermächtnis am Leben halten. Es sollen da wohl auch Motorhead-Songs gespielt werden. Aktuell ist es laut Statement noch sehr hart für sie, mit diesem Verlust umzugehen. Absolut verständlich natürlich. Trotzdem wollen die Bastard-Songs wieder Shows spielen. In Deutschland treten sie beispielsweise am 25. Juli zusammen mit Judas Priest, Airborne und weiteren Bands in Mönchengladbach auf. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich finde es verständlich und vollkommen okay, dass sie weitermachen, auch unter diesem neuen Namen. Mhm. Es wird halt jetzt spannend, wie es damit weitergeht, ob sie sich auf Eigenmaterial konzentrieren oder ob das Ganze jetzt zu einer Motorhead-Cover-Gruppe wird. Das fände ich jetzt so als Tribut und um bereits bestätigte Shows zu halten, vollkommen in Ordnung. Aber künftig weiß ich jetzt nicht. Also die Söhne von Phil Campbell sind da die Motorhead-Coverband. Weiß ich nicht.
Die Tribute-Band zu Tribute-Band sozusagen.
Ja, zumal ja auch Mickey D. gerade einige Motorhead-Classics-Konzerte spielt. Wirkt eh so ein bisschen seltsam, dass sich Phil und Mickey da nicht irgendwie zusammengetan haben, fand ich. Also noch zu Lebzeiten von Phil. Lass mal im Auge behalten, wie sich das mit den Bastards sonst weiterentwickelt.
Ja, erstmal ist es aber putzig und eine schöne Geste irgendwie, dass sie das Erbe des Vaters weitertragen. Ich habe heute so ein bisschen die heißen Themen ausgepickt, glaube ich. Und zwar begebe ich mich auf rechtlich dünnes Eis. Ich versuche rechtlich korrekt im Konjunktiv zu bleiben bei allem, was ich sage, weil das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Denn Live Nation wird nochmal gegen das Rechtsurteil vorgehen, das hier von einem US-Gericht gesprochen wurde. Und zwar hat ein Bundesgeschworenengericht Live Nation und Ticketmaster für schuldig befunden, als illegales Monopol zu agieren. Eine Aufspaltung der Unternehmen Live Nation Entertainment und Ticketmaster steht jetzt also im Raum. Stand jetzt ist es so, nach einem fünfwöchigen Prozess in Manhattan, dass Live Nation und Ticketmaster der illegalen Monopolbildung schuldig gesprochen sind. Die Klage wurde bereits im Mai 2024 vom US-Justizministerium erstmals eingereicht. In der Klage hieß es, dass Live Nation Entertainment durch Exklusivverträge, Drohungen gegenüber Konkurrenten und die Ausnutzung seiner Marktmacht Kartellgesetze verletzt habe. Also sozusagen der Ölkonzern der Musikbranche mit dem Unterschied, dass es hier um etwas Lebenswichtiges geht.
Nämlich Musik,
ja.
Nicht Öl.
Unter anderem berichtet die Los Angeles Times, dass Ticketmaster in 22 US-Bundesstaaten pro Ticket einen unzulässigen Aufpreis von $1,72 berechnet habe. Der Anwalt Jeffrey Kessler, nicht verwandt und nicht verschwägert, bezeichnet Live Nation sogar als monopolistischen Tyrann und betont, dass es an der Zeit sei, Zitat, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Brisant und besonders krass finde ich, während des Prozesses wurden unter anderem auch interne Chats von Ticketmaster bekannt, in dem abfällige Bemerkungen über die Kundschaft gefällt wurden. Darin bezeichnet eine Führungskraft des Unternehmens die Ticketkäufer als total dumm und scherzte darüber, sie abzuzocken. Das ist natürlich keine sonderlich clevere Aussage, wenn sie dann öffentlich gemacht wird und man darauf festgenagelt wird und halt auch echt heftig seine Kunden derart zu verachten. Ich meine, Gewinnmaximierung, schön und gut, das ist was, was alle Unternehmen machen müssen. Aber ganz bewusst von Abzocke zu sprechen, ist halt maximal doof und böswillig einfach.
Ja, das ist schon ein bisschen bitter, wenn das dann rauskommt, natürlich.
Genau, aber wie die Strafen jetzt genau aussehen, steht noch aus. Es wird strukturelle Änderungen wohl geben müssen, aber wie genau die aussehen, das ergibt sich jetzt erst. Live Nation hat in einer Stellungnahme erklärt, das Urteil der Jury ist nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Jetzt soll ein weiterer Prozess eingeleitet werden, in dem Lösungsansätze gesucht werden. Wird das Unternehmen zerschlagen? Genügt es, einzelne Geschäftsbereiche auszugliedern? Das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht Jahren, keine Ahnung, zeigen müssen.
Ja, immer gut, wenn an der Front was passiert und man versucht, so übermächtige Konzerne in Schach zu halten. Also insbesondere, wenn diese Vorwürfe wirklich stimmen sollten, dass sie ihre Macht ausgenutzt haben. Ich bin schon gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Und ob es auch wirklich dazu führen könnte, dass Konzerttickets am Ende wieder billiger werden. Ich muss aber zugeben, ich bin da so ein bisschen pessimistisch in der Prognose.
Das darf man auch sein in Zeiten wie diesen.
Und dann noch in aller Kürze Neuigkeiten aus dem Krankenlager. Die Scorpions haben ihre für April anberaumte Indien-Tournee aufgrund unvorhergesehener medizinischer Umstände abgesagt. Näher ausgeführt wurde das Ganze nicht. Wir wünschen gute Besserung. Ja, und wo die Scorpions leider nicht hin können, nämlich in den Pit, waren wir letzte Woche auch mal wieder.
Cordin & Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Meine Ohren klingeln immer noch so ein bisschen und mein Nacken knackt auch wieder lauter nach dem Creator-Konzert.
Ja.
Mensch, war das riesig.
Creator über alles, sage ich da nur.
In der Uber über alles Eats Music Hall.
Hate Uber alles.
Ja, echt krass, was sie aufgefahren haben auf der Bühne. Das Album-Artwork war ja so ein super kleinteiliges, Hieronymus Bosch-artiges Apokalypse-Szenario und sie haben einfach super viel davon aufgegriffen. Die Bühne war irgendwie voll mit kleinen Dämonen und da hang jemand und da brannte was und hier war noch so ein Dämon versteckt und so. Der Drumriser war so ein Dämonenschädel, war wunderbar fett und perfekter Sound in der Uber Eats Music Hall, das können die da immer. Volles Haus und eine geile Setlist.
Ja, über die Bierpreise sprechen wir lieber nicht. Das hat nichts hier zu suchen.
Nochmal um 30 Cent erhöht. Ich frage mich, wie das zustande kommen konnte.
I don't know.
Naja, wir wollten ja nicht.
Ja, Carcass waren auch echt fett. Also habe ich auch richtig abgefeiert. War sehr, sehr stark. Willst du noch was zu Exodus sagen?
Ja, die etwas größeren Pits aber gingen dann doch bei Exodus, weil die einfach mehr aufs Maul, mehr Hits, mehr Mitsingen und mehr Mosch. Da ging auch eine Menge, auch eine schöne Mischung aus den richtigen Songs vom neuen Album und den Klassikern. Gleiches gilt aber auch für Creator, wollte ich auch noch sagen, dass diese Setlist-Auswahl sehr, sehr fett war. Ich mag ja die, ich sag mal, neueren Creator sind mir ja mehr ein Herzensthema als die ganz Oldschooligen, aber sie haben auch die richtigen Oldschool-Songs gespielt. Vom neuen Album hätte ich mir Death Scream noch gewünscht, das hat mir ein bisschen gefehlt. Und bei anderen Konzerten auf der Tour war natürlich Britta Görz noch mit dabei, das hat in Berlin auch gefehlt. Aber das ist Meckern, nicht mal Meckern auf sehr hohem Niveau, es war echt klasse und fett. Und ich freue mich sehr, dass wir wenige Tage nach diesem fetten Creator-Konzert verkünden konnten, Creator als ersten Headliner des Metal Hammer Paradise im November am Weißenhäuser Strand. Creator und 14 weitere Bands sind bekannt gegeben worden.
Und da gibt es noch ein paar letzte rare Tickets. Haltet euch ran, wenn ihr dabei sein wollt.
Dann begeben wir uns wieder auf den Plattenteller. Gucken, was sich da so dreht.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, da muss ich erstmal durchschnaufen, ne? Beim Album der Woche handelt es sich diesmal ja vermutlich um eine der tragischsten, wenn nicht gar die tragischste Veröffentlichung dieses Jahres. Und zwar kommt das gute Stück von der Göteborger Gruppe At the Gates. Die existiert seit 1990 und hat den Göteborger Melodic Death Metal Sound maßgeblich mitgeprägt. Bis heute wird ihr ein entscheidender Einfluss auf nachfolgende Bands zugesprochen. Ohne At The Gates würden weder In Flames noch Dark Tranquillity und so weiter existieren. Federführend sind bzw. waren bei At The Gates die Brüder Anders und Jonas Björler, Vokalist Thomas Tomba Lindberg. Dazu kommen Urschlagzeuger Adrian Erlandsson und Gitarrist Martin Larsson. Los ging es 1992 mit dem Debütalbum The Red in the Sky is Ours. 1995 veröffentlichten At The Gates dann ihr Viertwerk Slaughter of the Soul, das gemeinhin ja als Genre-Klassiker angesehen wird. Zur Geschichte gehört auch, dass At The Gates eine relativ unstete Band sind, die sich immer wieder selbst ad acta legte und dann neu formierte. So erklärt sich unter anderem auch die ja doch relativ große Lücke in ihrer Diskografie. Auf Slaughter of the Soul folgte dann nämlich erst 2014 wieder ein neues Werk namens At War with Reality. Seitdem agierte die Band relativ konstant und brachte zwei weitere Werke hervor. Zuletzt The Nightmare of Being von 2021. So, und warum ist das nun erscheinende The Ghost of a Future Dead jetzt so tragisch? Dazu muss man die Hintergrundgeschichte dieses Werks kennen. Und zwar handelt es sich dabei um den, man sagt so schön, Schwanengesang von Sänger Tompa Lindberg, der 2025 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist. Seinen Gesang hat er vor einer nötigen Operation aufgenommen, bei der ihm ein Großteil des Kiefers entfernt werden musste. All das prägt natürlich das komplette Werk, das wir hier hören.
Dabei ist es musikalisch weitgehend ein sehr klassisches At The Gates Album im allerbesten Sinne. The Fever Mask setzt den Ton mit typischen, diesmal aber besonders verzweifelt klingenden, heiseren Growls und Schreien, nervösen Gitarrenriffs und Vollgas-Tempo nach vorne. Es gibt hier keinen schönen im klassischen Sinne, aber einen gut herausgearbeiteten Refrain und das Solo hat gleichzeitig noch Raum für kurze, dramatische Melodien. Der erste kleine Hit aber ist dann The Dissonant Void, das gar nicht so dissonant klingt, wie der Titel mutmaßen lässt, sondern im Gegenteil, vom kurzen Akustik-Intro über die zugleich singenden wie segenden Gitarren zu einem aufmachenden Refrain leitet und vor allem der anschließende Instrumentalteil mit Melodien punktet. Und das hat so einen, ich würde fast sagen, Post-Black-Metal-Vibe, so was Melancholisches, ohne dabei kitschig zu sein, sondern sehr geschmackvolle Melodien und dabei aber schwer greifbar ist, wie so ein düsterer Nebel. Ähnliches gilt auch für In Dark Distortion, wieder diese schwebende, rauchschwadenartigen Melodien, die mich an Post-Black-Metal erinnern und hier im Vordergrund steht. Und die Bridge aber ist fast Hardcore-artig, dichtes Gitarrenbollwerk. Herausfallend auf dem Album ist der Song, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dead or Harder, Schwedisch für das Schreckliche, ein wuchtig stampfendes Stück, schön dichter Klang, leicht schleppendes Tempo, vor allem aber, wie gesagt, schwedischsprachig. Einerseits ist das schwerer verständlich und damit eigentlich so ein bisschen weiter weg, andererseits aber durch die eben Muttersprache von Tompa besonders intim und es ist ein wunderbares, melodisches, dramatisches Gitarrensolo mit dabei, richtig starker Song also. Natürlich punktet die Band auch in ihrer Paradedisziplin, also sägend und galoppierend, wüst und wütend, aber immer mit der richtigen Menge an Melodien. In Off Interstellar Death zeigen At The Gates, was sie in Sachen Melodie und Atmosphäre drauf haben. Der Song sprüht vor Energie, schnell und treffsicher, heftige Riffs, die dabei aber melodisch sind und fast an alte In Flames erinnern. Der gebremste Refrain hingegen ein wenig an Dark Tranquillity. Und zum Finale zaubert in Off Interstellar Death die Gitarre noch einen epischen Anstrich. Also durchaus ein kleiner Hit, so wie auch Tomb of Heaven, der in der ersten Sekunde so ein bisschen wie der Synthi-Beginn von Maniac klingt, fand ich an der Stelle. Ist aber ein Banger mit klassischen, dichten und melodischen At The Gates-Riffs und wütendem Gesang, erhabenem Refrain und ganz im Stil von, man könnte sogar sagen, eine Hommage an Blinded by Fear, offenbart im Direktvergleich dann aber auch, dass die Riffs und die Melodien nicht ganz so zwingend sind wie auf den At The Gates Klassiker-Alben. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. The Phantom Gospel wiederum erinnert in den ersten Sekunden auch an einen anderen Song, und zwar irgendwas von Judas Priest. Bevor tiefgestimmte Gitarren tonnenschwer reinknallen, später rücken dann die klassischen Metal-Gitarren wieder mehr in den Vordergrund und bilden so ein schönes metallisches Miteinander. Hole Emission schließt das Album dann ab. Die Band bäumt sich nochmal richtig auf, rasend und zornig und melancholisch. Und wie auf dem ganzen Album musikalisch, sowohl technisch als auch gefühlig und melodisch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Ja, ich finde es wirklich auch gruselig, Tompas Stimme zu vernehmen. Also die Stimme von jemandem, der heute einfach nicht mehr unter uns weilt. Das geht wirklich unter die Haut. Ich bin auch der Meinung, dass At the Gates hier trotz oder vielleicht sogar gerade wegen dieser ganzen Geschichte ein wirklich tolles Album gelungen ist. Insbesondere möchte ich auch nochmal die Gitarrenarbeit hervorheben. Also Songs wie The Fever Mask, The Dissonant Void, A Ritual of Waste oder auch In Dark Distortion beinhalten so wirklich packende, aber auch sehr geschmackvolle Riffs einfach. Die treiben wie Sau voran. Stellenweise klingen die aber auch regelrecht triumphal. Also da jubelt die gitarrenliebende Seele, sage ich mal. Mir gefällt auch der Wechsel ins Schwedische in Det Hårda. Also ein schönes Detail, einfach Tompa nochmal in seiner Muttersprache zu hören. Auch hier übrigens tolle Riffs. Also das zieht sich echt durchs gesamte Album.
Sie hatten ja geplant oder angedacht sogar, das Album komplett auf Schwedisch aufzunehmen. Das war auch mal so ein Gedanke, wie Sie in dem schönen Interview in unserem aktuellen Heft auch ausführlich erzählen.
Ganz genau, da erzählen die Brüder auch, dass sich lyrisch Tompa auf diesem Werk ins Kosmische begeben hat. Natürlich wieder in seiner typischen, schon eher schwer verständlichen Ausdrucksweise.
Von dem, ja, sehr, sehr poetisch, philosophisch.
Ja, ja, ich glaube, er sagte mal, wie sagte er, magischer Realismus? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, von dem nun bekannten Hintergrund bekommt man da beim ein oder anderen Stück schon auch so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl. Manchmal tritt dieses astrale, kosmische Gefühl auch in Soundanklängen hervor, beispielsweise in Of Interstellar Death oder auch The Unfathomable.
Das ist vielleicht das, was ich so als Post-Black-Metal irgendwie so wahrgenommen habe.
Vielleicht, ja. Also unter dem Strich mag sich in diesen 42 Minuten Spielzeit klanglich durchaus einiges ähneln, das muss man auch festhalten, mal abgesehen von dem erwähnten schwedischen Stück, einem auffälligen Solo in The Phantom Gospel sowie dem Instrumentalzeug-Vorgang Liketin. Grundsätzlich beinhalten die ganzen Lieder aber wirklich eine große Kraft und überzeugen auf ganzer Länge. Ja, die Frage aller Fragen, würde man das Album auch so gut finden, hätte es nicht diese tragische Hintergrundgeschichte?
Es bezieht schon einen großen Teil seiner Faszination aus dieser Genese. Es ist nicht das bahnbrechendste, experimentellste, hittigste oder beste At the Gates Album, aber auch unabhängig davon, es ist ein saugutes. Es ist direkter als die vorherigen Alben, es ist oldschooliger. Die vorherigen waren so ein bisschen vertrackt, verkopft zum Teil. Das geht jetzt wieder mehr nach vorne, vielleicht auch, weil sie nicht so viel Zeit hatten, noch Songs zu überdenken und damit komplizierter zu machen, als sie sein müssen. Kaum ein Song geht über 4 Minuten, die meisten drunter, teils sogar unter 3 Minuten. Das ist ein sehr schlankes und direktes At the Gates Album.
Ja, also ich empfinde das auch so. Es mag auch was damit zu tun haben, dass das letzte Album, glaube ich, auch relativ stark inspiriert war von der Road Burn-Kuration, ja, von Tompa. Da kam, glaube ich, schon einiges dazu. Und außerdem ist natürlich dieses Album auch, das habe ich vorher, glaube ich, vergessen zu sagen, da ist Anders Björler wieder zurückgekehrt. Also wir haben es hier quasi mit der Slaughter of the Soul-Besetzung wieder zu tun.
Und das merkt man ihm durchaus an, ja.
Ja, wobei der Anders im Interview auch gesagt hat, dass er tatsächlich bei dem letzten Album, wo er nicht dabei war offiziell, auch hin und wieder ein bisschen mitgearbeitet hat. Ich finde persönlich dieses Album gut bis sehr gut. Alles zusammen ergibt das für mich wirklich einen der stärksten Anwärter für mein persönliches Album des Jahres. Ja, das Creator-Album kam auch 2026. Es wird wohl ein harter Kampf werden. Ja, in jedem Fall aber ein völlig verdientes Album des Monats in der Metal Hammer Print-Ausgabe. Und wer lesen will, was die Björler-Brüder zu sagen haben, findet die Geschichte ebenfalls dort. Ich glaube, das war das eines der oder sogar das emotionalste Interview, das ich je geführt habe. Also großen Respekt, dass die Brüder dieses Album überhaupt fertiggestellt haben und dass sie auch noch darüber sprechen.
Ja, das stimmt, dass sie es geschafft haben. Ich glaube, man hat ihn, glaube ich, hast du auch geschrieben, zum Teil angemerkt, wo es ihnen schwer gefallen ist, über Dinge zu sprechen und dass sie ab und zu schlucken mussten. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass sie darüber gesprochen haben und erklärt haben, wie es dazu kam und was die Hintergründe sind. Und auf die Ursprungsfrage nochmal kurz zurück, wie gut man das Album finden würde, wenn es diese Hintergrundgeschichte nicht gäbe. Das haben wir beantwortet, aber gleichzeitig ist diese Hintergrundgeschichte ja da und Musik lebt eben auch von der Zeit und von den Ereignissen mit der zusammen sie stattfinden. Und darum ist diese Hintergrundgeschichte Teil des Albums. Und das macht das Album schon wirklich krass und wichtig und groß.
Ja, zumal wir es hier wohl mit dem letzten At the Gates Album zu tun haben.
Womöglich. Erschienen sind heute außerdem noch neue Alben von The Amity Affliction, von Ellie Berlin, von Hell Boulevard, von Einar Solberg und so viele andere. Reviews dazu und Stories dazu lest ihr in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe. Und wir kommen jetzt zum Gesprächsgast der Woche.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Und da widmen wir uns in dieser Woche dem inklusiven Festival Rock in Rautheim, das am 8. und 9. Mai in Braunschweig stattfindet. Wer dieses besondere Event noch nicht auf dem Schirm hat, sollte jetzt dringend dranbleiben und den Ausführungen von Organisator Marco Spiller zuhören. Ja, wir widmen uns heute im Metal Hammer Podcast einem Metal Festival, das am 8. und 9. Mai im Braunschweiger Stadtteil Rautheim stattfindet. Das Besondere daran ist, dass es sich dabei um Deutschlands größtes inklusives Festival handelt. Und darüber wollen wir jetzt mit dem Ideengeber und Organisator Marco Spiller sprechen. Hallo Marco.
Hallo Katrin.
Stell dich doch bitte einfach unserer Hörerschaft mal ganz kurz vor. Wer bist du, wo arbeitest du und wie sieht deine Verbindung zu Heavy Metal aus? Die kleine Frage am Anfang.
Ja, Heavy Metal, wie bei allen, glaube ich, die du interviewst, wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Nein, so ab 15, 16 habe ich eigentlich angefangen, Heavy Metal zu hören. Und meine ersten Scheiben waren damals, das weiß ich noch wie heute, heimlich habe ich immer Accept gehört. Das war so das von meinem Bruder, wie man so rangeführt wird. Und letztendlich höre ich eigentlich schon immer Heavy Metal, habe früher auch mal selber Musik gemacht, eine Zeit lang. Und auch deine Frage, wie es so beruflich oder überhaupt mit mir ist. Letztendlich habe ich mit meiner Frau vor 15,5 Jahren eine schwer beeinträchtigte Tochter bekommen. Und dadurch kam ich zur Lebenshilfe, eine ganz andere Gruppe von Menschen, die man dadurch kennenlernt. Irgendwie zumindest für uns war es so. Und dann bin ich irgendwann in der Lebenshilfe gefragt worden, ob ich mal der Vorstandsvorsitzende werden möchte. Und wurde das dann auch. Und letztendlich hatte ich damit dann die Idee bekommen, dass man eigentlich das Thema Inklusion, also das Zusammenbringen von Menschen, die total verschieden sind, und der Musik, Heavy Metal, eigentlich mal im großen Stil zusammenbringen müsste, weil ich immer davon fest davon überzeugt bin, dass eigentlich die Menschen, die Heavy Metal hören, und die Zuschauer, die bei Festivals unterwegs sind, eigentlich die friedvollsten und verständnisvollsten überhaupt sind. Ich dachte, das ist einfach eine super Kombi, das könnte klappen, und auf einmal ist das relativ explodiert. Und das mache ich aber eigentlich alles ehrenamtlich vielleicht noch, wenn es zur Vorstellung nochmal das Letzte ist. Eigentlich bin ich Krankenkassenbetriebswirt und da verdiene ich auch mein Geld bei einer der größten deutschen Krankenkassen. Aber ja, das Herz ist dann irgendwie bei der Lebenshilfe bedingt durch die Tochter. Lebenshilfe Braunschweig ist eine große Lebenshilfe, sodass wir eben dann auch die Möglichkeit hatten, Rock in Rautheim mal groß werden zu lassen.
Ja, also ich habe selbst ja euer Festival 2024 zum ersten Mal besucht und war auch begeistert von der Atmosphäre vor Ort. Also es ist ein sehr besonderes Festival für alle, die noch nicht vor Ort waren. Beschreibt doch mal bitte, wie wir uns Rock in Rautheim vorstellen dürfen, was das Besondere daran ist.
Das ist mir gerade nicht mal so leicht die Frage. Ich finde eigentlich, es soll ein Festival wie jedes andere sein. Und dann funktioniert es am besten. Aber tatsächlich sagen uns die meisten Zuschauer, und so will ich es auch beschreiben, ich glaube, so ähnlich hast du es auch mir gesagt, dass die Atmosphäre eigentlich gefühlt eine andere ist und dass man das spürt, dass irgendwas anders ist, weil die Menschen unglaublich rücksichtsvoll im Miteinander sind und auf einmal man dann wirklich spürt, dass dieses alle Menschen, und zwar wirklich unterschiedlicher Art, alle Menschen feiern da zusammen. Das spürt man wohl auf dem Gelände. Wir haben tatsächlich ja auch, das hast du ja auch erlebt, alles, was man beim Festival macht, läuft ja bei uns ehrenamtlich und dann eben in gemischten, inklusiven Teams. Und das macht es dann wahrscheinlich auch nochmal sichtbarer und wahrnehmbarer, ne? Wenn jemand aus Leidenschaft ein Bier zapft, obwohl er das sonst eigentlich im Leben nicht macht, weil er vielleicht eine schwere Beeinträchtigung hat. Und da merkt man eben, dass da was zusammenwächst. Und ich kenne das von mir auch vor 16 Jahren, als meine Tochter dann zur Welt gekommen ist. Man hat erstmal mit dem Thema manchmal doch noch Berührungsängste, weil das in der Gesellschaft tagsüber nicht so oft verankert ist. Und das bindende Element, die Musik, die beste Musik mit dem Metal, da ist es dann auch so, dass dann eben doch Barrieren im Kopf fallen, einfach deshalb, weil man eben zusammen feiert. Und das ist eigentlich das Coole halt. Und diese Atmosphäre, ja, das sagen uns wirklich immer, auch die Musiker sagen uns das übrigens auch, das würde man wirklich deutlich spüren. Und das ist das, was man vielleicht dann so besonders erwartet. Aber eigentlich Ja, wir wollen eigentlich trotzdem sein wie jedes andere Festival, haben aber natürlich den Augenmerk darauf, dass wir sehr barrierefrei sein wollen. Das nimmt man, glaube ich, aber auch nur wahr, wenn man eine Beeinträchtigung hat, weil es dann eben vielleicht für den einen oder anderen barrierefreier ist.
Ist in jedem Fall ein sehr wichtiges Thema. Ist auch sehr schön, dass vor Ort eben auch beeinträchtigte Menschen eingebunden werden in die ganzen Abläufe, in ja alle denkbaren Jobs, die es auf so einem Festival halt einfach gibt. Kurz zur musikalischen Seite. Also als Headliner spielen in diesem Jahr Orden Ogen und Feuerschwanz. Grundsätzlich bucht ihr ja hauptsächlich traditionelle und melodischere Bands, also jetzt eher weniger Death und Black Metal. Warum denn? Also gibt es einen speziellen Hintergrund für diese Ausrichtung?
Ja, gibt es eigentlich zwei. Einmal, es ist meine Musikrichtung ganz platt formuliert, also da kenne ich mich am besten aus. Hoffe ich zumindest, das sagen zu dürfen. Ich höre schon immer Power Metal und immer den klassischen Heavy Metal. Da kenne ich die meisten Bands, da kann ich das ganz gut einordnen. Da glaube ich auch, dass man so ein Line-Up ganz gut zusammenstellen kann, was auch dann passig ist über den Tag. Das ist mir mal relativ wichtig. Die Folge daraus, das finde ich als Fan wiederum wichtig, wenn ich irgendwo hingehe, man weiß, was man erwartet. Wenn man alle Musikrichtungen bei den 4- oder 5-Tages-Festivals abdeckt, das würden wir gar nicht können, aber dann ist es auch schwierig, eben herauszufinden, was gefällt mir nicht. Bei uns ist es, glaube ich, klar, wenn man zu uns kommt, dann weiß man, was einen so musikalisch erwartet. Das ist das eine. Und das andere ist es, dass ich zwar manchmal auch gerne härtere Sachen höre, aber ich glaube eigentlich, dass, ja, man muss jetzt aufpassen, als wenn ich das negativ formuliert, aber das will ich auch gar nicht, aber es muss eigentlich für alle hörbar sein. Und hörbar heißt jetzt nicht, das ist dann so der kitschige Metal, deswegen sage ich, man muss aufpassen, wie man es formuliert, aber eigentlich sollte es so sein, dass der klassische und der Power Metal eigentlich ein bisschen Symphonic vielleicht manchmal, dass das, glaube ich, von sehr vielen Menschen gehört werden kann, die auch sonst kein Heavy Metal hören. Auch die Kunden, die wir bei der Lebenshilfe betreuen, kommen mit Heavy Metal eigentlich relativ wenig oftmals in Berührung. Und das Gleiche ist auch bei den Menschen, die einfach wegen der Idee dann tatsächlich mal kommen. Ich hätte auch nichts gegen Arch Enemy jetzt mal ganz doof formuliert, ne? Aber letztendlich muss es dann auch nicht das Härteste sein. Arch Enemy ist auch nicht das Härteste, aber es muss kein Death Metal Festival werden. Ich glaube, so kann man es einfach beschreiben. Es muss hörbar sein und es muss, das ist mir viel wichtiger eigentlich, von der ersten Band möglichst hochklassig sein. Ich sehe das immer aus Fanbrille. Ich mag diese Bandwellen nicht. Ich möchte eigentlich wissen, für was ich eine Karte kaufe. Das ist so das Erste. Ich möchte eigentlich als Fan ab der ersten Band eigentlich denken, okay, überraschend gut. Das finde ich immer ganz gut und das versuchen wir so auch umzusetzen.
Ja, das ist auch, glaube ich, ein hehres Ziel. Im Line-Up stehen ja in der Regel auch 1 bis 2 inklusive Bands. Diesmal auch, glaube ich.
Ja, genau. Diesmal aber eine Band mit Inklusion, die inklusiv ist, genau, wo Menschen mit Beeinträchtigungen eben dabei sind. Das ist aus der Historie von Rock'n'Roll so gewachsen, finden wir auch total wichtig, dass es nicht eben, genau, was du eben auch schon gesagt hast, nicht eben überall auf dem Gelände, auf jeder einzelnen Festivalposition auch inklusive Teams sind, sondern eben das Ganze sich auch auf der Bühne auch wieder spiegelt.
Ist auch ein sehr schöner Ansatz, finde ich. Für wen ist denn Rock in Rautheim geeignet? Was würdest du sagen, wen seht ihr so als eure, ich sag mal, eure Zielgruppe an?
Alle.
Alle. Sehr gut.
Also, ich glaube, wenn man unterschiedliche Menschen fragt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Der große Heavy Metal Club hier in Braunschweig, Hotel 666, ein sehr großer Heavy Metal Fanclub, die sagen mir immer, selbst wenn sie Death Metal hören, das ist hier wie ein Klassentreffen. Die Menschen, die das Thema Inklusion wichtig ist, die aber mit Heavy Metal noch gar nicht so viele Berührungspunkte haben, die kommen oftmals wegen der Idee. Und die Zuschauer, glaube ich, kommen einfach, weil sie überrascht sind, dass eine Lebenshilfe eigentlich auch ein großes Heavy Metal Festival mittlerweile doch auf die Beine stellt. Und du hast es ja gesehen, wir haben eine knapp 13 Meter hohe Bühne. Wir haben riesengroße Leinwände daneben stehen. Mag ein bisschen übertrieben sein oder zumindest aussehen, aber das ist natürlich eigentlich das Schöne daran, dass man, egal wo man auf dem Gelände steht, überall beste Sicht hat und nie was verpasst. Und das ist eigentlich das Schöne. Und ja, mir ist auch Pyro und Feuer und so wichtig. Also man kriegt eigentlich einen großen Festival-Eindruck auf einem, ja, von der Zuschauerzahl eigentlich einen mittelgroßen Festival. Und das ist eigentlich für die Idee, glaube ich, das Richtige.
Und ihr habt es ja auch geschafft, namhafte große Bands ranzukriegen, die eben auf dieser Bühne dann auch sich wohlfühlen und ihre Show, ihre reguläre Show abziehen können. Das ist auch toll. Ich finde es aber auch schön, also gerade wenn wir es von Zielgruppe haben, es fühlen sich ja auch Familien wohl oder ältere Leute, die keine längeren Wege mehr gehen können und vielleicht sich auch mal hinsetzen wollen. Das hat man ja sonst auf Festivals auch nicht standardmäßig.
Ja, genau. Also das sind so diese Sachen, ich hatte es vorhin schon mit dem Thema Barrierefreiheit so ein bisschen umschrieben, vielleicht diesen lustigen Satz vorweg, wir hatten von Festival überhaupt keine Ahnung, aber von Barrierefreiheit als Lebenshilfe kümmert man sich mit einem wachen Auge immer darum, wie man Barrieren abbauen kann. Aber wir hatten keine Ahnung, wie man Festival macht. Da mussten wir relativ schnell lernen, weil wir relativ schnell ja auch gewachsen sind. Aber genau was du sagst, dass man viele Sitzgelegenheiten hat, dass man eben auch viele Schattenplätze anbietet, dass man die Speisekarten vorlesbar hat, dass man Pflegepoint hat, dass man Pflegeteams auf dem Gelände hat. Das sind alles Punkte, die uns wirklich wichtig sind. Wir haben auch auf dem Weg zum Einlass Kopfsteinpflaster, das decken wir ab, dass eben auch jeder Rollator oder mit Rollstuhl oder wie auch immer, wenn er eine Gehbeeinträchtigung anderer hat, auch gut tatsächlich hinkommen kann. Das sind so die wichtigen Dinge und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wenn man mal eine Pause braucht, die auch bekommt oder eine Ruhezone braucht, die auch bekommt. Das klingt jetzt alles zwar so im Detail, dass man dann wieder vielleicht nicht einen falschen Eindruck bekommt, aber dass man denkt, ist es doch anders. Das nimmt man, glaube ich, erst gar nicht wahr. Es sei denn, man braucht irgendwas. Und wenn man es eben nicht braucht, dann hört man die Musik und fühlt sich wie bei jedem anderen Festival. Das ist es. Aber wir werden auch die Schattenplätze nochmal verdoppeln tatsächlich. Wir haben so diese großen Sternenzelte. Da hatten wir bisher eins, also machen wir diesmal zwei drauf, dass man wirklich, egal ob es mal regnet, kann ja auch sein, oder eben ob die Sonne wie im letzten Jahr bei 28 Grad heiß ist, da ist es, glaube ich, ganz gut, dass man auch Menschen, die besonderen Schutz manchmal brauchen, den der auch gibt.
Ja, und das sind ja auch Punkte, die jeder Mensch einfach auch positiv aufnimmt, dass es genug Sitzplätze gibt, dass es Schattenplätze gibt, dass man nicht vielleicht eben durch den Schlamm warten muss, ne? Also die Gesellschaft wird ja auch immer älter, sage ich mal. Man will trotzdem noch auf Festivals gehen. Da ist so ein Festival natürlich auch eine gute Lösung.
Ja, ich finde das bei Wappen auch total beeindruckend, was ich jetzt gerade, wir hatten einen Telefontermin, dass die wirklich so viel Wege jetzt nochmal wirklich mit festen Bodenplatten machen wollen, vor der Bühne, glaube ich, 10.000 Quadratmeter und so, und auch im barrierefreien Camp, was sie haben, oder barrierearmen Camp, da wollen sie auch nochmal 3.500 Quadratmeter einfach verlegen. Das ist halt schon Wahnsinn. Der Vorteil bei uns ist wiederum, das brauchen wir gar nicht, weil wir eben große asphaltierte Flächen haben. Und auch direkt vor der Bühne ist alles direkt asphaltiert. Was mir auch wichtig ist, dass wenn ich eben unsichere Gangarten habe, dass ich eben tatsächlich auch wirklich sicher stehen kann.
Sollte natürlich auch kein Wacken-Diss werden, ist natürlich auch eine ganz andere Größenordnung, das ist ja auch klar.
Nein, ich würde das auch positiv, also das war, habe ich das als Diss, also dann war es falsch. Nee, also
ich nicht wenn da nur von mir aus.
Ach so, ja, nein, genau, ich finde das, also das, ach so, Entschuldigung. Also das, ich finde das respektabel, ne? Also, dass man, wenn man so mit dieser Musikszene sich so ein bisschen beschäftigt oder auch mit Veranstaltungsdingen beschäftigt und man weiß, was so eine Platte kostet, dann sind das Unsummen, die man da einfach auf den Boden legt. Und das finde ich immer, wenn man an sowas denkt, finde ich das eigentlich schön, ne? Weil der Unterschied ist eben bei Wacken, und das ist, muss man sich immer bewusst machen, das ist halt eine Weide oder ein Acker. Und da machen die schon immens viel. Und das machen ja immer mehr Festivals tatsächlich, dass sie immer an Inklusion denken und an dem Abbauen von Barrieren. Man kann nicht alles abbauen, aber das ist eben schon schön, dass dieser Gedanke mitschwingt, ne? Und wir haben jetzt auch eigene barrierefreie Toiletten, Toilette für alle. Das sind also alles Sachen, da muss einer manchmal mit anfangen und dann ziehen auch andere nach. Und dann kommen eben auch noch andere Zuschauer, was, glaube ich, ganz gut ist, weil unsere Gesellschaft eben auch total bunt und vielseitig ist.
Ja, das ist richtig. Eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Du besuchst ja auch, wenn es die Zeit zulässt, Festivals wie das Rockharz, hörst in jedem Fall viele Stimmen aus der Szene. Wie inklusiv sind denn Metal-Festivals aktuell oder welche Herausforderungen gibt es hier noch?
Tatsächlich finde ich, jeder Veranstalter, der sich erstmal auf den Weg macht und so eine Frage stellt, habe ich auch ein Problem und kann ich das angehen, der macht ja alles richtig.
Ja.
Da muss man auch gar nicht wie so eine Inklusionspolizei daherkommen, sage ich mal, weil jeder Einzelne, der sich auf den Weg macht und irgendwas barriereärmer werden lässt, das finde ich toll, weil es eben dadurch Menschen überhaupt ermöglicht, sowas zu besuchen. Bei Clubshows weißt du auch, es gibt viele Veranstaltungsräume, wenn ich in den Kellerraum gehe, um irgendwo hinzukommen, dann wird das nie barrierefrei. Und wenn jemand mit Rollstuhl runtergetragen wird und da bricht ein Feuer aus, dann wird er im schlimmsten Fall alleine gelassen. Also es gibt ganz viele Grenzen, aber um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich finde schon, dass Festivals wie das Rockharz, wie Wachen, ich war noch nie beim Reload, aber da wird es ähnlich sein, dass die schon eine Menge probieren. Letztendlich erreichen die tatsächlich immer nur eine Barrierearmut, aber keine Freiheit, weil sie eben auf dem Acker sind. Und man kann halt einen Acker tatsächlich nicht so gestalten, dass der komplett barrierefrei wird. Und Trotzdem finde ich, dass sich auf den Weg machen und dass das Durchdenken, das ist bei vielen Festivals mittlerweile wirklich, finde ich zumindest, vorbildlich geworden. Ich lese natürlich auch die Kritik in den sozialen Medien manchmal, dass es dann immer nicht gut genug ist. Aber ich finde, man muss auch immer eine schwarze Null schaffen oder noch im Plus landen. Man hat wirtschaftlichen Druck als großer Veranstalter, wenn da 80.000 oder 30.000 Leute kommen. Und trotzdem finde ich es toll, dass die Veranstalter so viel mittlerweile versuchen.
Also ein gar nicht so negatives Bild. Das ist schön. Ist natürlich auch wichtig, dass es so Leuchtturmveranstaltungen wie euch einfach gibt, die das vormachen, wie das sein kann. Nicht zuletzt deshalb ist es wohl auch so, dass für die Edition 2026 ja ihr kurz vor der Ausverkaufsmeldung steht. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Wie hat sich denn das Festival in deinen Augen so über die Jahre hinweg entwickelt? Also so von der ersten Idee bis hin zur ja jetzt wohl erfolgreichsten Ausgabe in diesem Jahr?
Ja, es ist für uns immer noch eigentlich unglaublich fassbar. Also das ist, wir haben ja alle unseren Hauptjob und unser Hauptjob ist, dass sich die Lebenshilfe eben um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert und da sind wir eigentlich voll ausgelastet und dass man so eine Idee dann zum Laufen bekommt, Musikfestival zu machen und dass es auch dann so schnell wächst. Da begrenzen wir uns ja auch tatsächlich selber, damit wir jeden Tag, jedes Jahr nur maximal 500 Zuschauer mehr bisher hatten. Das finde ich schon verrückt. Wir haben, vielleicht auch mal ganz kurz zurückblickt, wir waren immer in der Kantine früher, als es 2002 losging und haben immer so 100, 120, 150 Zuschauer gehabt. Das war für uns auch schon super. Hatten wir zwei Bands, eine mit Beeinträchtigung und eine regionale Band. Dann hatten wir irgendwann gedacht, 2019, das muss mal größer werden, hatten dann eine Halle mit 600 Zuschauern ausverkauft. Und dann kam Corona und eigentlich Corona war bei uns der Moment, wo man dachte, so, jetzt haben wir so viele Bands gebucht und haben das dann dreimal verschoben, wie alle anderen auch. Was machen wir jetzt? Und wir haben nun mal eine Klientel, die wir als Lebenshilfe betreuen, die am Anfang durch Corona, durch das Virus ja auch eben stärker gefährdet war. Wir wussten also, eine Halle geht nicht mehr, wir müssen an die frische Luft. Und da war eigentlich erst die Idee des Festivals geboren. Erstmal, man hatte die Band schon zwei Jahre im Voraus gebucht und tatsächlich hatte man auch gewusst, das Virus ist nicht weg, man muss das machen. Im ersten Jahr waren wir auf 1.000 Zuschauer begrenzt noch. Das war auch schon gut. Da haben wir auch eine kleinere Bühne. War für uns schon unfassbar gut, was wir da erreicht haben. Und dass es dann auf einmal so durch die Decke ging und die Zuschauer ja auch immer dankenswerterweise wiederkommen, was heute ja auch nicht immer selbstverständlich ist, dass man das alles so als gegeben hinnimmt. Das macht uns total stolz.
Das war Marco Spiller über das inklusive Festival Rock in Rautheim. Das Interview ist mittlerweile übrigens schon fast wieder veraltet. Und zwar dürfen wir verkünden, dass das Festival mittlerweile tatsächlich komplett ausverkauft
ist. Super, das freut mich enorm. Das haben Sie sehr verdient. Sie haben lange darauf hingearbeitet. Und das sind echt tolle Nachrichten, dass Ihnen das so vergolden wird, das Engagement.
Ja, also wir gratulieren natürlich dem Team hinter den Kulissen herzlich zu diesem tollen Erfolg. Und ja, freuen uns auf ein schönes Wochenende im Mai. Wir sind nämlich auch wieder da. Und was haben wir in der nächsten Podcast-Episode zu bieten?
In der nächsten Podcast-Episode haben wir natürlich neben den wichtigsten Themen und Alben der Woche wieder einen Gesprächsgast. Und zwar habe ich mich unterhalten mit Alex Scholb, seines Zeichens Gitarrist bei Taya, bei Sinner, bei Tieflader, bei seinem aktuellen neuen Solo-Projekt Alex One, aber eben auch Gitarrenlehrer in seiner eigenen Gitarrenschule und jetzt in der vierten Staffel in der Videoreihe Metalhammer Guitar Camp, wo er euch das Gitarrespielen beibringt.
Stark.
Am nächsten Mittwoch soll die erste Episode der vierten Staffel starten und wir flankieren das mit einem Interview, wo wir ein bisschen darüber sprechen, aber auch über seine vielen Projekte, die er sonst so hat und über die Magie des Gitarrespiels insgesamt. Nicht verpassen also.
Und das erwartet euch am 1. Mai. Dann sind wir nämlich schon wieder durch mit dem April und auch mit dieser Episode. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen
Maximum Möglichkeit.
Wiederhören.